ARD.
Wie immer geht es los mit einer guten Nachricht. Denn bei all den schlechten Nachrichten in der Welt, finden wir, können wir hier und da eine gute Nachricht gebrauchen. Und erst recht jetzt in der dunklen Jahreszeit. Und da sind wir eigentlich auch direkt schon beim Thema. Die Zeit von Erkältungen, von Grippe und Co. geht los. Soweit so nervig. Aber aus diesem Gebiet kommt Hoffnung. Denn die Zahl der an RSV erkrankten Kleinkinder ist in den letzten Herbst- und Wintermonaten um die Hälfte gesunken.
Ui, und RSV ist ja gar nicht mehr ungefährlich.
Nee, genau. RSV, das steht für respiratorisches Syncytialvirus. Und bis zum zweiten Lebensjahr etwa haben fast alle Kleinkinder eine RSV-Infektion durchgemacht. Die kann zunächst so Symptome wie Fieber und Husten auslösen. Und in schweren Fällen kann es aber auch zu Atemnot und Lungenentzündung kommen. Und diese Infektion und die damit eben verbundenen Atemwegserkrankungen sind die häufigste Ursache für Krankenhausbehandlungen von Säuglingen, teils auch auf Intensivstationen.
Okay, und wie kommt es, dass das jetzt so viel besser geworden ist?
Tja, seit Mitte 2024 empfiehlt die Ständige Impfkommission die Immunisierung, also die Impfung aller Säuglinge. Entweder direkt nach der Geburt oder aber vor Beginn der ersten Herbst- oder Wintersaison. Und jetzt liegen dazu die ersten Zahlen zur Wirksamkeit der Impfung vor. Und das sieht alles ziemlich gut aus. Also im letzten Herbst und Winter ist die Zahl der erfassten Infektionen mit RSV gesunken um 54%.
Krass, richtig gut. Und das passt ja auch ganz herrlich zu unserem Thema heute.
Genau, es ist fast so, als hätte ich mich deswegen für genau diese gute Nachricht entschieden. Es geht nämlich weiter heute in den Synapsen um gut Luft kriegen, ums Atmen nämlich. Ein und aus und ein und aus. Heute geht es um etwas ganz Fundamentales. Etwas, ohne das wir alle nicht hier sitzen würden. Um unsere Atmung. Die passiert zum Glück ganz automatisch, ohne dass wir viel drüber nachdenken. Ist aber eigentlich echt faszinierend und natürlich überlebenswichtig. Wieso atmen wir überhaupt? Wofür brauchen wir die Atmung? Das ist auf den ersten Blick eine ziemlich naive Frage, gebe ich zu, weil klar, ohne würden wir einfach tot umfallen. Aber was macht die Atmung mit uns, mit unserem Gehirn? Inwiefern profitiert auch unsere psychische Gesundheit von der Atmung? Und wir stellen uns heute die Frage, unterschätzen wir den Faktor Atem für unsere Gesundheit? Um all das zu klären, ist heute meine Kollegin Sarah Emminghaus mal wieder bei uns im Studio. Hi Sarah.
Hi Beke, schön hier zu sein.
Du Sarah, eigentlich müssten wir im gesunden Zustand ja gar nicht viel Gedanken verschwenden an die Atmung, so im Alltag. Sie läuft einfach, ohne dass wir groß was dafür tun müssten. Ausnahmen gibt es natürlich, also Sport fällt mir zum Beispiel als erstes ein. Aber kann man dabei eigentlich unbewusst im normalen Alltag oder auch bewusst vielleicht etwas ganz falsch machen beim Atmen?
Ja, durchaus. Es kommt aber sehr darauf an, was man erreichen möchte. Also zumindest hat es eine sehr unterschiedliche Wirkung auf unseren gesamten Körper, wie wir genau atmen. Mhm. Beispiel diese Situation. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin vor solchen Aufzeichnungen schon immer noch so ein bisschen aufgeregt. Mhm. Und mit der für so eine Situation richtigen Atmung kriege ich es zumindest hin, dass die Hörer und Hörerinnen das nicht so mitbekommen.
Genau, das ist tatsächlich auch eine der ersten Sachen, die ich damals im Volontariat beigebracht bekommen habe, also in der Ausbildung zur Journalistin, in meinem Fall für Radio und Fernsehen. Da haben wir gelernt, wenn wir etwas einsprechen oder jetzt zum Beispiel wir beide hier den Podcast aufnehmen, dann atmen wir immer durch den Mund, niemals durch die Nase, damit die HörerInnen nicht immer die penetrante Atmung so im Ohr haben, also diesen hier. Ne? Das ist dann auf die Dauer, glaube ich, schon nicht so angenehm oder echt anstrengend. Und auch, damit wir mehr Luft auf einmal einatmen können und wir dadurch weniger oft atmen müssen beim Reden. Und wir haben gelernt, immer schön in den Bauch atmen, nicht in den Brustkorb.
Stichwort Mundatmung finde ich total interessant, weil dazu eigentlich nie geraten wird.
Okay, also medizinisch gesehen, meinst du jetzt?
Richtig, also wenn es so um die gesundheitlichen Vorteile von Atemtechniken geht, so psychisch, aber auch physisch, ist Mundatmung eigentlich eher nicht so gut.
Okay.
Interessanterweise ist aber eine Sache, die du gesagt hast, nicht so oft atmen, ein gutes Stichwort. Mhm. Ich habe zumindest mit einem Forscher gesprochen für diese Recherche, der ein riesiger Fan von langsamer Atmung ist. Das war Dr. Sylvain Laborde in Köln an der Sporthochschule. Den habe ich dort besucht. Dr. Laborde ist Sportwissenschaftler und Psychologe und er erforscht Atemtechniken schon seit Jahren.
Ich würde nicht unbedingt sagen atmen. Falsch, aber besser atmen auf jeden Fall, glaube ich, ja. Mit Atmung haben wir zum Beispiel die Frequenz. Und wenn man so einfach so spontan atmet, man atmet zwischen 12 und 20 Zyklen pro Minute. Ein Zyklus ist einmal einatmen, einmal ausatmen. Und wenn wir bewusst diese Frequenz runternehmen, also senken, rund um die 6 Zyklen pro Minute, dann es hilft uns einfach, unser System runter zu regulieren. Und mit dieser Langsamatmung können wir direkt und gezielt unsere parasympathische Nervensystem aktivieren und dadurch einfach unser System bremsen. Und das wird dann viele positive Konsequenzen haben in Bezug mit Regulationsmechanismen in unserem Körper. Regulation von zum Beispiel meinen Emotionen, ich kann mich so viel besser kontrollieren, ich kann meine Handlungen viel besser kontrollieren, ich kann meine Konzentration, meine Aufmerksamkeit auch viel besser kontrollieren. Also es bringt mich runter und es macht mich einfach so gezielter von meinen Handlungen, von meinem Vorhaben.
Okay, er hat jetzt gesagt 6 Zyklen, also nur 6-mal ein- und ausatmen pro Minute. Das finde ich klingt schon echt anspruchsvoll und ehrlich gesagt nicht so richtig alltagstauglich, so beim Arbeiten jetzt zum Beispiel. Aber wenn wir das mal auf so einen Moment der Ruhe und Achtsamkeit beziehen, dann sagt Sylvain Laborde ja, langsames Atmen kann unser parasympathisches System aktivieren. Da würde ich ganz gerne noch mal kurz tiefer einsteigen. Das ist ja ein Teil unseres Nervensystems, das für Entspannung zuständig ist. Also auch sowas macht wie unseren Puls zum Beispiel verlangsamen. Erklär doch mal bitte da den Zusammenhang. Wie greift da die Atmung ein?
Also das passiert zum Beispiel über diese langsame Atmung. Also wie er ja gesagt hat, spontan, also ohne, dass wir jetzt darauf achten, wie lange, wie oft genau wir atmen, atmet man so 12 bis 20 Mal pro Minute ein und aus. Und die langsame Atmung ist dann idealerweise eben bei etwa 6-mal ein- und ausatmen. Da spielt dann der Vagusnerv interessanterweise eine große Rolle.
Okay, Vagusnerv, gehe ich einmal kurz dazwischen. Das sagt vielleicht einigen was. Der ist für Erholung und Entspannung und Ruhe und sowas zuständig, ne?
Ja, das ist, man kann sagen, der wichtigste Nerv des parasympathischen Nervensystems. Dr. Laborde hat ihn im Interview sogar scherzhaft als unseren besten Freund bezeichnet.
Schön.
Ja. Der Vagusnerv wird also durch langsame Atmung aktiviert, sorgt dann für den langsameren Puls und für eine höhere Herzratenvariabilität, die nämlich als Marker für Vagusnervaktivität gilt.
Okay, auch da nochmal kurz, Herzratenvariabilität ist auch so ein Wort, das viele bestimmt schon mal gehört haben. Zum Beispiel, also ich kenne das so aus dem Kontext von Sport. Ungefähr gesagt beschreibt das die natürliche Schwankung der Herzschläge, oder? Also wahrscheinlich hast du noch eine genauere Definition griffbereit mitgebracht. Sag mal bitte, was das genau ist und warum das wichtig ist.
Ja, also erstmal, ich finde das Konzept nicht ganz intuitiv. Man muss dafür vielleicht erstmal mit einer Fehlannahme aufräumen. Wenn wir jetzt sagen, ich habe einen Puls von 60, dann heißt das nicht, dass mein Herz genau einmal pro Sekunde schlägt, sondern diese Herzschläge haben eben ganz unterschiedliche Abstände voneinander und in diesen unterschiedlichen Abständen schlagen sie 60 Mal pro Minute.
Okay.
Und wie hoch hier die Variabilität ist, also die Unterschiede in den Abständen, das bedeutet dann eben die Herzratenvariabilität. So, und eine hohe Zahl ist hier gut. Was ich persönlich ein bisschen unintuitiv finde, weil sowas wie ein hoher Puls oder hoher Blutdruck sind ja nicht so gute Werte. Bei der Herzratenvariabilität wollen wir aber hoch.
Okay, aber da kann man ja auch direkt an sowas denken wie Herzrhythmusstörung, ne? Aber es wäre ja tatsächlich in Sachen Herzratenvariabilität dann also eher schlecht für uns, wenn das Herz tatsächlich wie ein Metronom genau im Takt schlagen würde. Aber warum?
Weil das bedeutet, dass das Herz nicht so gut darin ist, sich an die aktuellen Umstände anzupassen.
Okay, das wäre dann sowas wie Sport oder Aufregung oder sowas?
Ja, genau. Also das, was eben gerade um mich herum ist, mein Herz muss sich daran anpassen. Und wenn es das gut schafft, dann ist die Herzratenvariabilität hoch, weil es ganz schnell reagieren kann auf das, was gerade passiert. Und eine hohe Variabilität heißt dann eben, dass das Herz gesund und anpassungsfähig ist und gilt auch als wichtiger Marker für Langlebigkeit und allgemeine Fitness.
Okay, alles klar. Jetzt müssen wir da dann wieder den Bogen zurück zur Atmung finden. Was hat das jetzt alles zu tun mit der Atmung, mit dem Vagusnerv und dem Parasympathikus, der jetzt ja gerade auch schon von Herrn Laborde angesprochen war?
Das habe ich in einem Experiment selbst erleben dürfen, als ich Dr. Laborde in Köln besucht habe. dabei habe ich einen Brustgürtel bekommen, der meinen Puls gemessen hat und auch meine Herzratenvariabilität gemessen hat. Und dann hat er mir auf seinem Smartphone eine App gezeigt, die mir gesagt hat, wann ich ein- und wann ich ausatmen soll. Mhm. In dem Fall waren das 4 Sekunden ein und 6 Sekunden aus, womit ich auf die vorhin erwähnte langsame Atmung von 6 Atemzügen pro Minute komme, wenn man das mal ausrechnet. Mhm. Und gleichzeitig haben wir eben auf seinem Handy beobachten können, wie sich mein Puls und meine Herzratenvariabilität entwickeln. Und nicht wundern, er sagt auch mal Herzfrequenzvariabilität oder RV, das meint das Gleiche.
Okay.
Achtung, gleich geht dann mein Geschnaufe los.
Okay, aber musstest du auf so ein Ergometer und strampeln oder saßt du einfach da und hast in Anführungszeichen einfach geatmet?
Nee, zum Glück nicht. Also ich saß da einfach ganz ruhig an einem Tisch und habe meine Atmung nach dieser Smartphone-App ausgerichtet.
Alles klar.
Atmen. Ausatmen. Perfekt. Nun weiter so. Einatmen. Ich kommentiere gleichzeitig. Hier sehen wir schon die Wellen in der Herzfrequenz. Das ist sehr positiv. Es bedeutet, dass wir jetzt dabei sind, unseren Vagusnerv zu aktivieren. Hier sehen wir, also wenn wir noch in der Ruhephase waren, waren wir noch bei der RV um die 50. Hier sind wir um die 60 gestiegen, S-Frequenz ein bisschen runtergekommen. Aber hier sehen wir schon diese Wellen und das ist für uns ein perfektes Zeichen, dass ein Vagusnerv aktiver wird. Und das nennen wir so ein System, ein Biofeedback-System. Es bedeutet, ich bekomme eine Rückmeldung von meinem Körper und dann ist es direkt den Einfluss von Atmung auf meine Herzfrequenz und auf meine Herzfrequenzabilität, dementsprechend diese nicht-invasive Messung von Vagusnerv. Genau, wir können jetzt stoppen, sehr gut,
okay.
Hat perfekt funktioniert. Also jetzt super.
Also jetzt sieht man ja, dass meine HRV, meine Herzratenvariabilität, die geht jetzt gerade nochmal runter und
genau.
Die war gerade eben viel höher während
genau.
der Übung.
Genau.
Und mein Puls ist auch direkt nochmal hochgegangen.
Genau.
Aber es währenddessen, kann man ja vielleicht gleich mal
runter,
kurz gucken,
ja.
War schon genau. runter.
Ja, war um 65, genau.
Ja, genau, um die 60.
Ja.
Ja. Naja, interessant.
Genau, also das war jetzt ein perfektes Paradebeispiel von der Wirkung.
Sehr schön, Sarah. Aber spannend. Also deine Herzratenvariabilität ist hochgegangen, als du angefangen hast, langsamer zu atmen und hat auch direkt einen niedrigeren Puls verursacht. Und beides hat sich dann, wenn ich es richtig verstanden habe, auch direkt wieder umgekehrt, als du damit aufgehört hast, weil das langsame Atmen den Vagusnerv stimuliert hat und der dann wiederum das Herz?
Ja, ganz genau. Also die langsame Atmung hat den Druck auf den Brustkorb erhöht. Daraufhin wird der Vagusnerv aktiv, das Herz fängt an langsamer zu schlagen und die Herzratenvariabilität steigt.
Okay, und das rüstet dich dann quasi dafür, dass dein Herz gut auf verschiedene Umstände reagieren kann.
Ja, exakt. Meine Herzratenvariabilität ist in der Zeit ja von 50 auf etwa 60 gestiegen, wie wir da gesagt haben.
Mhm.
Was ich noch wichtig fand zu wissen, ist, dass die Wirkung eher kurz ist, wenn man es nicht regelmäßig macht. Hat man ja auch gesehen, ne? Also, dass direkt, nachdem ich aufgehört habe, alles wieder auf vorher umgeschaltet wurde.
Mhm.
Also, wenn man jetzt zum Beispiel einen dauerhaft erhöhten Ruhepuls hat, geht der nicht runter, nur weil man zweimal die Woche ein bisschen langsam atmet. Aber durchaus, wenn das sehr regelmäßig passiert. Also, weil man sich irgendwann ja auch selbst daran gewöhnt und dann ganz von selbst in verschiedenen Situationen eher zu langsamer Atmung neigt.
Muss man so ein bisschen dranbleiben, einfach ein bisschen üben.
Ja, ganz genau. Das lohnt sich auch. Also, diese regelmäßige langsame Atmung führt tatsächlich auch zu sowas wie besserem Blutdruck und kann auch die allgemeine Gesundheit verbessern.
Okay, alles klar. Also, wenn wir zusammenfassen, dann können wir sagen, wenn wir von richtiger Atmung sprechen, dann meinen wir vor allem auch langsame Atmung.
Ja, also für die meisten Menschen ist es definitiv ein guter Ratschlag, öfter innezuhalten und langsam zu atmen. Aber ich habe dann mit Dr. Labort in Köln noch eine andere Atemtechnik geübt, bei der ich das Gefühl hatte, dass er sie noch ein bisschen cooler findet als die langsame Atmung.
Okay.
Und das ist der sogenannte Säugetier-Tauchreflex.
Okay, da werde ich direkt raten. Das kann man beobachten, heißt deswegen so, weil man es bei allen Säugetieren beobachten kann, zu denen wir Menschen ja auch gehören, wenn sie tauchen. Nämlich, was kann man da beobachten?
Ja, richtig. Also ich habe das testen dürfen, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Okay.
Es geht darum, dass der Körper eine ganz besondere Antwort darauf hat, wenn man in Wasser eintaucht und dann die Luft anhält.
Mhm.
Vielleicht gebe ich mal keinen Spoiler, sondern wir hören uns auch das einfach mal an.
Ja, ihr wart jetzt nicht extra dafür nochmal im Schwimmbad, sondern das ist auch was, was man trocken machen kann.
Also ganz trocken jetzt nicht, aber wir haben es nicht im Schwimmbad gemacht. Dr. Labort hat mir dann nämlich eine Schüssel Wasser hingestellt, als ich an diesem Tisch saß. Und ich sollte erst tief einatmen, dann mit meinem Gesicht eintauchen, die Luft anhalten, hatte währenddessen immer noch diesen Pulsgurt an und er konnte dann eben live beobachten, was mein Puls macht. Wobei man wenn wir da reinhören, jetzt logischerweise nicht so viel von mir hört, weil ich halte ja
du warst ja unter Wasser.
Ganz genau.
Alles klar, ich bin gespannt.
Also ich fange an, da reinzugehen.
Genau. Das ist das Erste. Ich gebe den Start und dann einmal einatmen. 3, 2, 1 und los. Genau, also was wir beobachten, kann ich kurz gleichzeitig kommentieren. Start-Herzfrequenz war 95, da sind wir schon an 75, 70, 65, also wir schon minus 30 von Herzfrequenz. Sehr gut, wir sind schon bei 30 Sekunden. Und jetzt Herzfrequenz stabilisiert sich schon 65. Sehr gut. Hoppa. Und Tour direkt hier.
Dankeschön.
Super. So, wunderschön.
Auch ganz schön lange unter Wasser. Und dein Puls ist ja, wie wir gehört haben, auch echt schnell runtergegangen während deiner Taucheinlage. Also geht es nicht nur über langsam atmen, sondern auch über Luft anhalten mal?
Während man im Wasser ist. Also der Teil ist definitiv wichtig.
Ah ja.
Weil dieser Tauchreflex eben eigentlich als Überlebensmechanismus dient, kann man sich auch vorstellen. Sobald man unter Wasser taucht und nicht mehr atmen kann, muss der Körper super schnell seine ganze Energie konservieren und verlangsamt eben das ganze System, wozu auch der Puls gehört.
Mhm. Okay, das ergibt Sinn, aber auch hier ehrlich gesagt Alltagstauglichkeit eher so semi, ne? Also wieso genau ist denn das die liebste Atemtechnik von Sylvain Laborde? So hat er das ja am Anfang genannt, ne?
Genau, also naja, zum Thema Alltagstauglichkeit, er hat das so schön selbst beschrieben, das können wir ihn vielleicht einmal erzählen lassen.
Wir haben einen sogenannten autonomen Konflikte gemacht. Das heißt, Parasympathikus, aber gleichzeitig auch durch Gesicht in Wasser, wir haben auch Rezeptoren, die unser sympathisches Nervensystem aktivieren. Für das Herz, das war Parasympathikus, weil Bremse, aber jetzt diese Wahreffekte auf Gesicht, hier sympathische Aktivierung. Und dann fühlen wir uns gleichzeitig beruhigt, aber auch wacher. Das ist wirklich ein sehr cooler Effekt. Also das ist wirklich meine Technik, um wieder ganz schnell wach zu werden. Also auch hier Standard so nachmittags. Bei mir, wenn ich spüre, okay, ich bin jetzt kognitiv nicht so effektiv, kann ich mich nicht so gut konzentrieren, dann direkt Kopf im Wasser.
Also genau. Sie meinten auch gerade eben, Sie machen das regelmäßig nachmittags.
Voll. Also jeden Tag, also eigentlich, ja, jeden Tag. Weil ich habe unterschiedliche Techniken, um mich zu aktivieren. Und das ist eine die einfachste.
Okay, also immer schön eine Schüssel mit Wasser im Büro stehen haben und zum Nachmittagstief erstmal einmal kurz Kopf unter Wasser. Macht gleichzeitig ruhig und wach. Ich mache morgens so ein bisschen die Low-Level-Version davon, also kaltes Wasser mit den Händen ins Gesicht. Aber ja, vielleicht probiere ich das auch mal heute Nachmittag. Aber kannst du noch mal kurz den wissenschaftlichen Effekt beschreiben? Er hat das eben autonomen Konflikt genannt.
Ja, mit autonomem Konflikt meint er, dass eben gleichzeitig das parasympathische Nervensystem aktiviert wird und das sympathische, also zwei Teile des autonomen Nervensystems, deswegen autonomer Konflikt. Mhm. Nun ist das sympathische Nervensystem ja das, was eigentlich eher für Erregung, Aufregung und damit das Gegenteil von Entspannung zuständig ist. Also während der Puls runtergeht, sorgt das Wasser im Gesicht eben dafür, dass wir uns trotzdem wacher fühlen.
Mhm. Okay. Also langsames Atmen, medizinisch wertvoll und diese Technik hier insbesondere das persönliche Nonplusultra. Das heißt aber vielleicht nicht unbedingt, dass alles andere an Atmung falsch ist?
Nee, falsch würde ich jetzt nicht sagen. Wenn man zum Beispiel müde ist und gleich für eine Präsentation fit sein muss, aber keine Schüssel Wasser hat, kann man den Sympathikus ja auch mit Hilfe von etwas schnellerer Atmung aktivieren. Also nur den Sympathikus aktivieren, indem man ein bisschen schneller atmet. Natürlich nicht übertreiben, weil schnellere Atmung eben auch zu mehr Stress führen kann. Aber die kann man schon auch für sich nutzen. Also schnelle Atmung ist nicht per se irgendwie böse.
Okay, alles klar. Ich habe anfangs gesagt, dass wir Radioleute alle lernen, dass man durch den Mund atmen soll. Kann man das auf der einen Seite also gut oder schlecht verbuchen? Oder ist das egal, ob die Luft durch die Nase oder durch den Mund kommt? Also im Alltag, nicht beim Einsprechen.
Also egal ist es nicht. Also erstmal haben wir ja gelernt, dass verschiedene Atemtechniken für verschiedene Situationen vorteilhaft sind. Bei der Mundatmung, es ist jetzt nicht schlimm, das ab und an zu machen, in so Situationen, wie du gerade beschrieben hast. Aber was schon klar ist, ist, dass die Nase eine reinigende Funktion hat. Mhm. Wenn man durch die Nase atmet, dann werden kleine Partikel in der Luft dadurch aufgehalten, durch den Mund eben nicht. Im Mund strömt alles ungefiltert rein.
Ich muss da gerade so ein bisschen schmunzeln, weil mir was einfällt, was ich gesehen habe. Also durch die Härchen in der Nase wird das ja dann rausgefiltert, was da so hängen bleiben kann alles. Mhm. Und ich habe mich gerade erinnert an so Videos auf Instagram oder weiß ich nicht, wo ich es gesehen habe, so einen aktuellen Beauty-Trend, dass sich die Leute so die Nasenhaare so rausreißen lassen, so mit Wachs. Also einmal so Wachs in die Nase und dann mit so einem Stäbchen oder so, keine Ahnung, wird das dann so einmal so mit so einem Ruck. Also scheint auch schmerzhaft zu sein. Mhm. Aber wenn man das jetzt medizinisch sieht, wahrscheinlich kompletter Käse, oder?
klingt medizinisch für mich jetzt erstmal nach keiner so guten Idee, weil genau diese kleinen Härchen ja größere Partikel wie Staub aufhalten, der gar nicht erst in den Körper eindringen kann. Und die Flimmerhärchen in den Durchgang transportieren dann eben die kleineren Partikel, die dann doch noch durchkommen, in den Rachen. Das wird dann runtergeschluckt und vom Magen zerstört und rausgeleitet.
Mhm. Gut. Okay.
Und außerdem kann eben kalte, trockene Luft durch den Mund Bronchien austrocknen und damit anfälliger für Infektionen machen. Das Problem gibt es bei der Nase nicht so.
Okay, alles klar. Wir merken uns durch den Mund, wenn es jedenfalls bei mir oder bei uns um Berufliches geht, ums Einsprechen, aber sonst dann doch lieber durch die Nase vielleicht.
Ja.
Sarah, bevor wir jetzt das Thema der richtigen und falschen Atmung gleich verlassen, muss ich dich jetzt aber noch nach einem anderen Trendthema fragen, was auch mit Mund- versus Nasenatmung zu tun hat. Und zwar das Mouth-Taping. Das ist mir auch häufiger mal auf Social Media begegnet. Also Leute kleben sich nachts den Mund zu, beziehungsweise bevor sie schlafen gehen eben, und schlafen mit zugeklebtem Mund, also so mit so einem Pflaster oder was auch immer sie dafür benutzen. Das sieht merkwürdig aus, aber die behaupten echt felsenfest, sie schlafen dann besser. Was ist da dran? Bringt das was? Nach allem, was du jetzt bisher erklärt hast, würde ich sagen, ja, weil es eben auch die Nasenatmung vielleicht fördert. Geht es darum oder was soll das?
Das ist mir auch ganz schön oft begegnet in der Recherche, auch vorher schon ehrlich gesagt.
Mhm.
Unter anderem in so einem Bestseller zum Thema Atmung. Da ist der Autor ganz großer Fan davon. Das Buch, hat man vielleicht schon mal gehört, heißt Atem, neues Wissen über die vergessene Kunst des Atmens von einem amerikanischen Wissenschaftsjournalist namens James Nestor. Der schwört aufs Mouth-Taping und listet eben die angeblichen Vorteile auf, die du jetzt auch schon angedeutet hast. Also sowas wie besserer Schlaf, freieres Atmen, bessere Sauerstoffzufuhr und sogar weniger Zahnprobleme.
Mhm.
Tatsächlich sind die Vorteile wissenschaftlich aber noch nicht klar. Da ist kürzlich erst eine Übersichtsstudie erschienen, wo bereits ein methodisches Problem vorlag, nämlich dass in den letzten 25 Jahren nur 10 Studien erschienen sind mit insgesamt 215 PatientInnen, die Kriterien erfüllt haben.
Ja, nicht wahnsinnig viel.
Nee, genau. Davon hatten 2 Studien zwar positive Auswirkungen für Menschen mit Atemproblemen nachts, die also an Schlafapnoe leiden.
Schlafapnoe, das ist eine Schlafstörung, bei der die Atmung während des Schlafens ja für eine kurze Zeit aussetzt, ne, oder sich eben deutlich verlangsamt.
Ja, richtig. Und für diese Menschen hatte das potenziell positive Auswirkungen und allgemein auch für die Sauerstoffsättigung im Blut. Aber auch diese Studien hatten methodische Probleme.
Mhm.
Und mehrere andere Studien haben dann eben auch die Risiken von dem Mouth-Taping behandelt, dass zum Beispiel bei Problemen mit Nasenatmung, wenn irgendwas verstopft ist oder verschlossen oder so, tatsächlich eine Erstickungsgefahr vorherrscht, wenn der Mund zugeklebt ist während des Schlafs.
Also das klingt alles eher dann nach, Leute, bitte nicht zu Hause nachmachen.
Richtig. Und erstmal noch ein bisschen mehr Evidenz abwarten. Was aber tatsächlich mega spannend an der Nasenatmung ist, fand ich, ist, dass sie offenbar einen großen Einfluss auf unsere Hirnaktivität hat.
Da würde ich gerne noch mal genauer hinschauen. Nasenatmung hat einen großen Einfluss auf die Hirnaktivität, hast du gerade gesagt. Da interessiert mich natürlich brennend, ob positiv oder negativ. Aber erstmal müssen wir ja verstehen, wie die Nasenatmung mit dem Gehirn überhaupt zusammenhängt. Klär uns da mal bitte auf.
Ja, seit einigen Jahren wird in der Neurowissenschaft erforscht, welche Rolle die Atmung für das Gehirn überhaupt spielt. Dazu vielleicht erstmal kurz, Atmung an sich wird natürlich vom Gehirn gelenkt, wenn auch für uns zwar unbewusst, aber es gibt im Hirnstamm ein Areal namens Pre-Bötzinger-Komplex, von wo aus Signale von Rezeptoren im Körper empfangen werden, zum Beispiel zum Sauerstoffgehalt im Blut oder dem pH-Wert. Und dieser Komplex, dieser Pre-Bötzinger-Komplex, steuert auf jeden Fall die Atmung. Und du darfst mal raten, warum dieser Komplex so heißt, wie er heißt.
Okay, oje. Also oft sind solche Areale oder ja auch so wie Krankheiten ja immer nach den Leuten benannt, die sie entdeckt haben oder nach einem Ort auf der Welt, wo sie entdeckt wurden oder nach dem ersten Patienten, der ersten Patientin, bei der das entdeckt wurde. Ich würde hier mal tippen, es war ein Mann, ein gewisser Uwe Bötzinger hat den Bereich des Gehirns entdeckt oder die Verbindung zur Atmung entdeckt. Keine Ahnung.
Ja, gute Ansätze würde man denken. Es war aber komplett anders. Und die Geschichte dazu ist herrlich, finde ich. Ich habe mich für das ganze Thema Hirn und Atmung mit dem Neurowissenschaftler Andreas Dragun unterhalten. Der ist in Heidelberg an der Uni Direktor der Neuro- und Sinnesphysiologie. Der hat mir von der Namensentstehung erzählt.
Okay, ich bin sehr gespannt.
1980 haben sich Wissenschaftler, die sich mit Atemrhythmik befassten, in der Nähe von Heidelberg zusammengefunden und versucht, einen Konsens zu finden, wo denn nun das entscheidende Netzwerk im Hirnstamm genau liegt für die Atmung. Und sie haben bei dieser Konferenz, die hier am Neckar stattfand, in einem schönen Gästehaus, von dem guten Bötzinger Wein vom Kaiserstuhl getrunken und haben dann diesen Komplex, in dem die Atmung entsteht, den Bötzinger Komplex getauft. Also eine ziemlich launige Namensgebung, geht nicht auf Herrn Bötzinger, Neuroanatom des 19. Jahrhunderts zurück oder so. Hatten aber wohl entweder ein bisschen viel Bötzinger Wein getrunken oder es war noch nicht genug bekannt und sie mussten sich dann kurz später tatsächlich korrigieren und es war ein da vorliegendes Hirngebiet und da kommt der Name Prä-Bötzinger Komplex zustande, der also dieses Atemzentrum enthält.
Okay, finde ich sehr schön. Ich kenne mich offensichtlich nicht mit Wein aus. Ich hätte den Bötzinger nicht als solchen eingeordnet, aber sehr schöne Geschichte. Angetüdelte Forschende und dann mussten sie auch noch das Prä vor den Namen setzen, weil sie sich vertan haben und sich das richtige Areal vor dem anderen befindet, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sie eigentlich mal so getauft hatten.
Ja, genau.
Also die Atmung wird im Gehirn reguliert, soweit so logisch. Worauf reagiert dieses Gehirnareal denn dann und wie reguliert es dann die Atmung?
Das Gehirn reagiert auf die Menge an Sauerstoff, an Kohlendioxid, also CO2, den es in der Atemluft misst und auf den pH-Wert. Diese Infos erhält es von bestimmten Chemorezeptoren, zum Beispiel im Halsbereich.
Okay, und das heißt dann viel Sauerstoff gleich viel Gehirnaktivität?
Quasi. Wenn das Gehirn von den Rezeptoren einen niedrigen Sauerstoffgehalt rückgemeldet bekommt, gibt es das Signal, wir brauchen mehr Sauerstoff, also mehr oder schneller atmen. Interessant finde ich aber vor allem eine neuere Entwicklung, dass nämlich längst nicht nur dieser Prä-Bötzinger-Komplex im Gehirn mit der Atmung zusammenhängt. Andreas Dragun, den Forscher, den wir gerade gehört haben, auf den bin ich überhaupt erst gestoßen, weil er an einem spannenden Paper beteiligt war. Das war ein Übersichtsartikel im Journal Nature aus dem April 2025 darüber, wie die Atmung offenbar Gehirnaktivität in verschiedenen Gehirnarealen moduliert.
Mhm.
Also ein bisschen andersrum als das, was der Prä-Bötzinger-Komplex macht, weil der reagiert ja auf Signale, die aus dem Körper kommen und gibt dann quasi Anweisungen.
Ja.
Hier geht es aber darum, dass die Atmung auch ganz andere Gebiete im Gehirn beeinflusst. Das können wir vielleicht von Professor Dragun einmal hören.
Das spannende Neue, was wir jetzt gelernt haben in den letzten 10, 15 Jahren, ist, dass der Atemrhythmus sich auch auf Hirngebiete überträgt, die gar nichts mit der Atmung zu tun haben primär und die tatsächlich im selben Rhythmus ihre neuronale Aktivität, also die elektrische Aktivität in den neuronalen Netzwerken regulieren. Also wir finden plötzlich den Atemrhythmus im Neokortex, im Hippocampus und allen möglichen Hirnregionen, die primär nichts mit Atmung zu tun haben, wie man zumindest bisher glaubte. Und dort regulieren sie die Aktivität von großen Neuronenverbänden, rhythmisieren damit auch die Aktivität. Und jetzt entdecken wir mehr und mehr, erstens, wie weit gespannt diese Effekte sind, wie sie dann indirekt auch andere Rhythmen des Gehirns mitnehmen quasi, die dann als zum Beispiel Vielfache des Atemrhythmus ihre Frequenzen ausbilden und wie sie eben Hirnprozesse koordinieren und synchronisieren.
Das war jetzt viel auf einmal. Ich würde mal versuchen, das nochmal zusammenzufassen. Also die Atmung wird, so verstehe ich das jetzt, nicht nur vom Gehirn gelenkt, sondern es gibt auch wieder eine Rückkopplung. Und die Atmung beeinflusst auch das Gehirn. Also wenn wir atmen, dann, so würde ich das mal ausdrücken, pulsieren bestimmte Bereiche im Gehirn im Rhythmus der Atmung und passen sich irgendwie daran an. Also die Atmung könnte wiederum auch Gehirnfunktionen beeinflussen.
Richtig. Und somit genau andersrum als das, was in dem Prä-Bötzinger-Komplex passiert.
Mhm.
Kurz vorweggeschickt, man muss hier zwei Dinge unterscheiden. Also einerseits diese Beobachtungen, dass Atmung Gehirnaktivität beeinflusst, wie er gerade beschrieben hat. Also das wären sozusagen, ich nenne das mal mechanistische Beobachtungen. Also man beobachtet ganz mechanisch, was im Gehirn wann passiert. Daraus lässt sich isoliert jetzt nicht irgendwas schließen. Zumal ein Kritikpunkt definitiv ist, dass viele der Studien an den Gehirnen von Nagetieren durchgeführt wurden. Nicht alle, aber schon die meisten.
Okay.
Aber das passt zu dem zweiten Konzept, was ich hier gerne anbringen möchte. Nämlich das, was Dragun empirische Evidenz nennt. Also was man an Zusammenhängen zwischen Gehirnfunktion, Atmung und tatsächlichem Verhalten beobachten kann. Und das macht es so spannend. Könnten nämlich einiges so erklären. Also Es ist ja nicht übertrieben zu sagen, dass wirklich schon ewig es so ist, dass Menschen sich damit beschäftigen, wie Atmung sich auf Körper und Psyche auswirkt. Stichwort Meditation, aber im weiteren Sinne auch sowas wie die Bedeutung von Geruch und tiefem Einatmen im Alltag.
Okay, das ist also so, meinst du, diese Forschung zu Atmung und ganz konkret der Neuronaktivität an bestimmten Stellen im Gehirn könnte jetzt erklären, warum es bestimmte Zusammenhänge gibt, die wir kennen oder die wir bereits in Beobachtungsstudien festgestellt haben?
Exakt. Also da sollten wir vielleicht langsam mal ein konkretes Beispiel bringen. Um beim Hippocampus zu bleiben, den Dragun ja erwähnt hat. Das ist eine der Strukturen, wo eben festgestellt wurde, dass diese Synchronisierung mit der Atemaktivität stattfindet. Mhm. Also wir wissen, dass der Hippocampus eine Struktur im Gehirn ist, die viel mit Gedächtnisinhalten zusammenhängt. Und empirisch gibt es Evidenz dafür, dass Atmung ebenfalls einen Einfluss auf das Erinnerungsvermögen hat. Zum Beispiel hat ein Forschungsteam festgestellt, dass Menschen sich in der Einatmungsphase Dinge besser merken können, als während sie ausatmen.
Also wenn ich mir irgendwas merken will, weiß nicht, eine neue Telefonnummer oder so, schön tief einatmen.
Ja, es gibt nämlich auch noch ein paar andere Ergebnisse. Man schneidet auch besser bei bestimmten Konzentrationsaufgaben ab, während man einatmet. Aber durch die Nase tatsächlich. Das ist spannend, dass nämlich diese Gehirnaktivitätseffekte stärker bei Nasenatmung gesehen werden als bei Mundatmung.
Und warum?
Wie so oft weiß man das jetzt nicht so ganz genau.
Okay, schade.
Bei allem, was mit dem Gehirn zu tun hat. Es hängt aber wahrscheinlich mit der Geruchsfunktion der Nase zusammen. Dragun, der Neurowissenschaftler, hat mir erklärt, dass die Geruchssinneszellen in der Nase eben für die vorbeifließende Luft sensibel sind, aber auch andere Orte in der Nase. Und das wird dann eben ans Gehirn weitergegeben, die damit verknüpft sind. Mhm. Und diese Signalwege direkt ins Gehirn, die fehlen halt bei der Mundatmung.
Also die Sinneszellen in der Nase geben dann quasi noch so eine zusätzliche Aktivitätsmotivation ans Gehirn weiter?
Quasi ja. Für diese Sinneszellen sind dann Druckschwankungen aus der Atemluft eben wichtig und deshalb geben sie diese Informationen ans Gehirn weiter. Mutmaßlich könnte man sagen, dass das Gehirn deshalb überhaupt erst die Chance bekommt, Neuronenverbände zu synchronisieren, weil irgendwo müssen die Informationen ja herkommen.
Okay, ja, spannend. Also wir haben jetzt übers Erinnerungsvermögen und über Konzentration gesprochen. Wenn ich daran denke, wofür die richtige Atmung noch alles gut sein soll, denke ich eben auch an sowas wie psychische Gesundheit. Und da an zum Beispiel Entspannung, weniger akutes Stressgefühl und so weiter. Lässt sich da auch so ein Mechanismus im Gehirn beobachten, der das erklären könnte?
Ja, also es gibt diese Beobachtungen mit der Gehirnsynchronisation auf jeden Fall auch in der Amygdala. Mhm. Die Amygdala, auch Mandelkern genannt, hängt ja mit der Angst- und Stressreaktion zusammen im Gehirn.
Ja.
Und auch der Prä-Bötzinger-Komplex im Stammhirn selbst hat Verbindungen zu stressregulierenden Zentren, von wo zum Beispiel Noradrenalin ausgeschüttet wird. Also ein Hormon, das eben mit Stress in Zusammenhang steht. Mhm. Und das Stammhirn, wo der Prä-Bötzinger-Komplex ist, ist ja die Struktur im Gehirn, die sozusagen am primitivsten ist. Also dort werden ganz existenzielle Körperfunktionen gesteuert. Und dass auch die Angst- oder Fight-or-Flight-Reaktion damit was zu tun hat, ergibt schon Sinn. Ein ganz interessantes Beispiel fand ich, dass bei Mäusen auch beobachtet wurde, dass der Rhythmus im Gehirn während des Freezings aus Angst, also wenn sie sich quasi aus Angst totstellen beziehungsweise ihre gesamten Bewegungen einstellen, dass das ebenfalls auf die Atmung während einer Angstreaktion synchronisiert ist.
Mhm.
Und dass bei Mäusen, denen man jetzt den Riechkolben entfernt, auch diese Fähigkeit reduziert ist, dieses körperliche Freezing-Verhalten zu zeigen.
Ja. Okay, also es gibt zumindest einige vorsichtige, würde ich mal sagen, Erklärungsansätze dafür, dass Atmung und Stress und Entspannung zusammenhängen. Auch wenn viele der Studien in dem Feld bisher nur an Mäusen vorgenommen wurden, dann müssten die Ergebnisse ja immer mit Vorsicht auch betrachtet werden, zumal ja auch Riechen bei Nagetieren ja auch nochmal eine größere Rolle spielt als bei uns Menschen jetzt heutzutage, ne?
Ja, unbedingt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen habe ich auch versucht, mir auch die Studienlage bei Menschen anzuschauen. Und da gibt es definitiv noch nicht so viel.
Mhm.
Man muss nur sagen, dass vieles einfach sehr plausibel ist. Also wir wissen aus Experimenten und Beobachtungen einfach schon sehr viel zu Atmung und Verhalten bei Menschen und brauchen jetzt quasi die Erklärung auf neurologischer Ebene.
Ja.
Aber es ist gerade deswegen natürlich auch super gefährlich, deswegen jetzt einen Confirmation Bias zu entwickeln.
Ja, meint also in diesem Fall, dass man die ganzen Mausstudien vielleicht ernster nimmt, als man sollte, weil die Ergebnisse eben so gut zu anderen Sachen passen, die wir schon wissen, ne?
Mhm.
Sie bestätigen dann also Confirmation Bias, quasi unsere Vorannahmen. Ja, das ist ja aber sowieso auch in der Forschung eine generelle Sache und immer wichtig, dass man eben solche mögliche Probleme im Kopf hat dabei.
Apropos Probleme bei der Forschung, hat Professor Dragun mir noch was ganz Interessantes erzählt, dass man nämlich ganz lange die Atmung quasi rausgerechnet hat bei so Hirnstrommessungen, weil man die als störendes Element empfunden hat, dieses ständige Pulsieren, während man sich die eigentlich wichtigen Sachen angucken möchte im Gehirn. Und heute weiß man eben, dass Atmung auch ein wichtiger Faktor ist. Und deswegen gibt es da noch einige Forschungslücken.
Ich würde jetzt gerne einmal das Gehirn Gehirn sein lassen und auf sozusagen den Rest des Körpers gucken, was da noch so alles los ist in Sachen Atmung. Und in dem Zusammenhang vielleicht vorab so ein kleiner Disclaimer in Sachen Körper. Vielleicht ist das der einen oder dem anderen schon aufgefallen heute, auch wenn wir beide, Sarah und ich, uns hier sehr Mühe geben mit unserer offenbar nicht so ganz idealen Mundatmung und beim Sprechen nicht möglichst in Schnappatmung zu geraten. Sarah, du und ich, wir atmen heute beide so ein bisschen anders als sonst vielleicht. Das liegt daran, dass wir beide schwanger sind, du noch ein bisschen weiter als ich. Bei dir drückt es vermutlich noch ein bisschen mehr auf die Atmung. Und das kennt bestimmt auch zumindest der Teil unserer ZuhörerInnen, der schon mal schwanger war. Das Atmen ist dann doch so ein bisschen beschwerlicher. Wir können vielleicht mal so einen Mini-Exkurs dazu machen. Warum ist das so? Das hast du doch bestimmt direkt mit recherchiert, schon so aus Eigeninteresse, oder?
Ja, habe ich. Man merkt nämlich, also war bei mir zumindest so, wenn man schwanger ist, sehr schnell, dass die Atmung sich verändert. Das war bei mir sehr früh in der Schwangerschaft so. Also wir Schwangeren haben sowohl eine erhöhte Atemfrequenz, also wir atmen häufiger als sonst pro Minute, als auch einen erhöhten Puls. Ich bin auch wirklich ständig außer Puste, merke ich immer, wenn ich im Telefonieren bin, kann ich nicht so viel rumlaufen wie sonst. Ich muss auch viel öfter seufzen und teilweise regelrecht stöhnen. Das hat mehrere Gründe. Einmal hormonell. In der Schwangerschaft bilden wir ja vermehrt das Hormon Progesteron und das verändert im Körper die Empfindlichkeit gegenüber CO2. Also wir sind dazu angehalten, mehr CO2 auszuatmen. Schon mal ein Problem. Außerdem erhöht sich ja unser Grundumsatz. Wir brauchen mehr Energie und deshalb auch mehr Sauerstoff, um Plazenta und Fötus zu versorgen. Und ein ganz mechanischer Grund, den man später in der Schwangerschaft merkt und der bei mir auf jeden Fall schon sehr stark spürbar ist, ist, dass das die Gebärmutter mit dem Baby von unten ja auch einfach auf die Atemwege drückt.
Braucht ja Platz.
Sehr viel offenbar. Und deswegen wird die Atmung eben schwerer und flacher. Und der Grund für den höheren Puls ist übrigens, dass das Blutvolumen im Körper sich ja auch noch erhöht während der Schwangerschaft und der Körper eben mehr Power braucht, um das Blut durch die Zirkulation zu bewegen. Das ist mir beim Arbeiten an dieser Folge auch mehrmals aufgefallen, dass mein Ruhepuls wahnsinnig hoch ist. Also bei mir war der dann etwa so um die 100 bis 110.
Ah ja, das heißt, du trackst dich immer?
Ja, mit so einer Smartwatch. Und ich weiß von mir, und das ist ja auch normal bei den meisten Menschen, dass der Ruhepuls eben so bei 60 bis 80 Schlägen pro Minute ist. Und dann habe ich die Atemübung von Dr. Labort mit langsamen Atmung ausprobiert und richtig auch auf meiner Smartwatch wieder beobachten können, wie er runtergeht.
Okay, sehr schön. Praktisch. Ich glaube, wir müssen auch nochmal grundlegend klären, warum wir eigentlich atmen und wie. Also die Frage nach dem Warum, die klingt so gemein banal, weil also wer nicht atmet oder beatmet wird, der oder die stirbt. Aber das kannst du bestimmt noch genauer erklären. Was ist da los? Warum brauchen wir das?
Ganz grundlegend gesagt atmen wir, um Energie zu gewinnen. Wir nehmen Sauerstoff aus der Luft in unser Blut auf. Der wird dann über Hämoglobin in alle möglichen Organe transportiert.
Genau, Hämoglobin auch nochmal ganz kurz, das Protein, das für den Transport von Sauerstoff und Kohlendioxid zuständig ist.
Richtig. Und dann kommt der Sauerstoff über dieses Hämoglobin eben in die einzelnen Zellen. Und auf Zellebene entsteht in einem ziemlich komplizierten Prozess, den wir hier, glaube ich, abkürzen können, da entsteht in den Mitochondrien aus Sauerstoff und Glucose, also aus Zucker und Sauerstoff, ATP entsteht. Das wird auch Zellatmung genannt, dieser ganze Prozess. Und ATP ist ja dann das, was dann als Energie von der Zelle genutzt wird für alle möglichen weiteren Körperfunktionen, wie zum Beispiel Muskelkontraktionen oder Prozesse im Gehirn. Und bei diesem ganzen theoretischen Exkurs würde ich gerne nochmal in die Live-Atmung in Köln gehen.
Okay.
Diesmal nicht ich, sondern Dr. Sylvain Labort selbst. Der hat mir nämlich einen sehr spannenden physiologischen Aspekt von Atmung und Puls quasi vorgeatmet. Vielleicht hast du ja Lust, auch bei der Übung mitzumachen, die er jetzt vorstellt.
Okay, ich bin gespannt. Ich gucke mal, ob ich direkt mitmache.
Und zwar einmal zwei Finger auf Armgelenk und dann seinen Puls spüren. Und jetzt gezielt etwas stärker, kräftiger einatmen und ausatmen. Ich mache das vor. und dabei sich die Frage stellen, was passiert mit meinem Puls, wenn ich einatme und was passiert mit meinem Puls, wenn ich ausatme. Wir machen das noch einmal. Also, es ist vielleicht jetzt rausgefallen, dass wenn wir einatmen, Puls geht schneller und wenn wir ausatmen, Puls geht langsamer. Was ist das? Haben wir gerade unsere Herzfrequenz durch unsere Atmung beeinflussen können? Antwort: Ja. Durch die sogenannte RSA. RSA bedeutet respiratorische Sinusarrhythmie. Es spiegelt einfach den Einfluss von unserer Atmung, unserer Atemfrequenz über die S-Frequenz.
Okay, also ich habe es parallel mitgemacht und ich würde sagen, ich bilde mir ein, dass ich es auch gemerkt habe. Also mein Puls, hatte ich das Gefühl, ist schon etwas langsamer geworden, sobald ich ausgeatmet habe. Dann beim Einatmen nicht, aber vielleicht habe ich auch parallel zu sehr zugehört, um das genau aufzunehmen. Wie hat Dr. Laborde das gerade genannt? Respiratorische Sinusarrhythmie, glaube ich. Was bedeutet das jetzt?
Also das ist ein Mechanismus, der zentral mit der Vagusnervaktivierung zusammenhängt, von dem Dr. Laborde mir ja vorgeschwärmt hat. Diese ganzen Vagusnervvorteile auf Puls und Entspannung passieren hauptsächlich während bzw. durch diese lange Ausatmung. Und den Mechanismus dieser RSA, also der respiratorischen Sinusarrhythmie, hat mir eine andere Expertin auf physiologischer Ebene sehr gut erklärt. Das war Dr. Carmen Garcia, die Oberärztin und Pneumologin an der Berliner Charité ist. Und sie habe ich für die Recherche in der Klinik besucht.
Wenn wir einatmen, haben wir eine höhere Herzfrequenz, als wenn wir ausatmen. Der Mechanismus dahinter ist, dass wenn wir einatmen, entsteht ein negativer Druck im Brustkorb. Dadurch wird mehr Blut aus der unteren Hohlvene, die ja das alte, sozusagen verbrauchte Blut quasi ansammelt, aus der Peripherie in den Brustkorb gesogen. Und damit das schneller verarbeitet werden kann und wieder angereichert werden kann mit Sauerstoff, ist die Herzfrequenz ein bisschen höher, damit es sozusagen das Blut schneller an den Lungenbläschen wieder vorbeiströmt und schneller wieder aufgesättigt werden kann mit Sauerstoff. Also es ist ein super schlauer Mechanismus.
Da haben wir dann auch ganz nebenbei gerade nochmal gelernt, dass die untere Hohlvene dafür zuständig ist, das Blut, das ja gerade den Sauerstoff an die Zellen abgegeben hat, wieder einzusammeln und vom Brustkorb aus mit neuem Sauerstoff anzureichern. Richtig? Das ist total spannend. Lass uns da aber nochmal so einen kleinen Schritt zurück machen. Welche Rolle spielt denn da die Lunge überhaupt? Ist ja eines der wichtigsten Atmungsorgane, das ausführende Atmungsorgan, ohne dass ja auch nichts gehen würde.
Wenn wir jetzt wirklich mal von ganz vorne anfangen, also wir atmen Luft ein. Pro Einatmung sind das etwa 500 Milliliter, etwa ein halber Liter. Dann strömt die Luft in die Lunge und von dort aus gelangt dann einiges, aber längst nicht alles, in die Lungenbläschen, also in die kleinen Gefäße ans Ende der Bronchien. Mhm. Etwa 350 Milliliter kommen dort an. Das heißt aber auch, dass 150 Milliliter gar nicht an diesem Gasaustausch teilnehmen, sondern das bleibt quasi einfach in den Lungen stehen. Und nur das, was auch in die Lungenbläschen gerät, also diese 350 Milliliter, wird dann auch Richtung Blut gelenkt.
Aber ist das immer die gleiche Menge? Also ich würde denken, wenn ich super tief einatme oder, keine Ahnung, wenn ich eine sehr geübte Ausdauersportlerin wäre, dann wäre das doch bestimmt mehr oder besser?
Ja, richtig gedacht. Wir benutzen normalerweise nicht bei jeder Einatmung jedes einzelne Lungenbläschen. Mhm. Also die Kapazität von den meisten Menschen ist eigentlich viel größer. Und mit Übung, also eben zum Beispiel Ausdauersport, kann man viel mehr nutzen. Dann atmen wir zum Beispiel durch tiefe Atmung mehr ein und es verbleibt weniger in der Lunge ungenutzt stehen. Dann kommt mehr in den Lungenbläschen an und dann auch mehr im Blut.
Also es geht nicht um die Menge an Luft, die wir einatmen dabei, sondern dann darum, wie viel in die Lungenbläschen gelangt, ne?
Ja.
Wir haben ja am Anfang viel darüber gesprochen, wie sinnvoll langsame Atmung sein kann. Jetzt klingst du so, als würde eben auch die Tiefe der Atmung eine Rolle spielen. Verstehe ich das richtig, dass also beides quasi gleich wichtig wäre?
Ja, es ist in der Tat deutlich besser, wenn man auch noch tief atmet. Das hat Dr. Garcia mir auch erklärt.
Wenn wir jetzt einfach nur beispielsweise schneller atmen, aber nicht tiefer atmen, oder vielleicht sogar dann noch flacher atmen, dann bleibt einfach ganz viel von diesem Totraum da, aber wir nutzen gar nicht effizient das erhöhte Atemminutenvolumen. Es wäre viel schlauer, tiefer zu atmen, weil wir dann natürlich mehr Lungenbläschen befüllen können, weil der Totraum an sich bleibt ja gleich. Deswegen gibt es natürlich bestimmte Techniken, die man auch PatientInnen beibringen kann, wenn sie das Gefühl von Atemnot haben. Zum Beispiel eben, dass man versucht, ruhiger zu atmen, aber dann vielleicht ein bisschen tiefer.
Also tiefe Atmung nutzt die Fähigkeit der Lunge einfach mehr aus.
Ganz genau, weil eben mehr Lungenbläschen befüllt werden können.
Wir waren gerade schon auch bei Ausdauersport und Leistungssportlern und Sportlerinnen und bei deren Lungenkapazität. Jetzt würde ich gerne noch in dem Kontext einmal in die andere Richtung gucken, nämlich auf Krankheiten der Atemwege, die ja auch auftreten können. Die Lunge ist ja ein Organ, von dem man besonders häufig hört, dass es Probleme macht, also vom kleinen Husten mal so zwischendurch, der Erkältung, ja, aber auch chronischen Erkrankungen.
Ja, ich fühle das sehr. Ich war nämlich selbst mit einer Lungenentzündung vor ungefähr einem Jahr im Krankenhaus.
Ja, ich erinnere mich.
Und konnte vorher zu Hause wirklich kaum den Weg vom Badezimmer ins Bett bestreiten, ohne erstmal krass hohen Puls und Luftnot zu kriegen. Das war auch schon ein bisschen beängstigend. Zum Glück ist es dann mit Antibiotika im Krankenhaus nach 2 Tagen wieder viel besser geworden. Das kann aber eben auch ganz anders laufen, vor allem bei vorgeschädigter Lunge und chronischen Krankheiten, die du gerade angesprochen hast. Zum Beispiel können wir über die sehr weit verbreitete Krankheit COPD mal sprechen, weil die in Sachen Lungenfunktionen ganz interessant auch ist.
Genau, COPD haben, glaube ich, auch schon viele von gehört, nämlich die chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Erzähl doch mal, was ist da genau los im Körper, beziehungsweise ja auch in der Lunge?
Ja, der ganze Mechanismus dieser Krankheit erklärt wirklich nochmal einiges über Atmung und Lungenfunktion. Mehrere Millionen Menschen in Deutschland leiden daran. Ich denke, auch die meisten kennen jemanden, der das hat.
Ja, ich tatsächlich auch, eine Person. Da muss ich dazu sagen, die hat, weiß ich von ihr, jahrzehntelang sehr viel geraucht. Ist das ein Vorurteil oder betrifft das wirklich meistens RaucherInnen?
Nee, das ist schon richtig. Also Dr. Carmen Garcia von der Charité ist ja selbst Lungenfachärztin und hat demnach ziemlich viel mit COPD-PatientInnen zu tun. Sie hat mir das so erklärt, dass das ständige Inhalieren von diesen Giftstoffen durch Zigaretten zu einer chronischen Entzündungsreaktion in den Atemwegen führen kann und dadurch verengen eben die sich immer mehr. Und bei verengten Atemwegen kann dann die alte Luft nicht mehr richtig ausgeatmet werden und bleibt dann in den Lungenbläschen sozusagen stecken.
Entzündungsreaktionen gibt es ja immer mal allerhand so im Körper immer wieder. Das ist aber schon einigermaßen abstrakt, sich das vorzustellen. Wieso führt denn die Entzündung in diesem Fall der COPD dazu, dass sich alles verengt? Also kann ich mir das vorstellen, wie so bei so einer Erkältung, da verengt sich die Nase. Ist das dann hier so auch, dass die Lunge irgendwie anschwillt?
Das ist so ähnlich, genau. Das habe ich mich auch gefragt und das hat Dr. Garcia mir dann erklärt.
Überall dort, wo Entzündung ist, entstehen ja quasi auch so Ödeme, ne? Also das kennt man ja, wenn man sich auch irgendwo verletzt, das schwillt dann ein bisschen an, weil dort quasi die ganzen Abwehrzellen dahin gehen, die Entzündungszellen, und dann lagert sich da noch so ein bisschen Flüssigkeit ein und dieser Zustand kann halt chronisch werden. Und so Entzündungen gehen ja auch oft mit so Schleimbildung einher und dann wird das da eng durch halt diese chronische Entzündung durch vermehrt Schleim, der dadurch entstehen kann. Und dann muss man sich vorstellen, wird das Rohr, durch das wir atmen, wird halt immer kleiner. Und das macht auch das Atmen insgesamt sehr anstrengend. Lungengesunde Menschen atmen aktiv ein, aber passiv aus. PatientInnen mit chronischen Lungenerkrankungen haben häufig eine aktive Einatmung und eine aktive Ausatmung. Also haben quasi die doppelte Atemarbeit. Das haben Lungengesunde eigentlich nur beim Sport oder so. Oder so bei wirklich aktiven, fordernden Prozessen. Und das kann man sich natürlich vorstellen, dass das auf Dauer sehr anstrengend ist.
Ja, das klingt extrem anstrengend, ehrlich gesagt. Und sie hat gerade noch einen Punkt hinzugefügt, der mir vorher so gar nicht bewusst war, ehrlich gesagt, dass bei Menschen mit Lungenkrankheiten durch diese Verengung auch das Ausatmen im Alltag aktiv anstrengend ist. Jetzt denke ich gerade, ja okay, von einer Erkältung kennt man das so ungefähr, aber da bin ich ehrlich gesagt auch immer direkt mit Nasentropfen und unterwegs oder mit Nasenspray. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, welche Kraft das dann so in Anspruch nimmt. Aber ja, stimmt auch. Über die Art einzuatmen denkt man vielleicht dann noch ab und an nach, ne? Und aber über das Ausatmen ja im Alltag, so im gesunden Alltag ja eigentlich überhaupt nicht. Also ich jedenfalls nicht.
Ja, das ging mir auch so. Und Dr. Garcia hat mir sogar berichtet, dass einige ältere COPD-PatientInnen super dünn sind, weil durch dieses aktive Ausatmen eben auch die Atemhilfsmuskulatur viel stärker beansprucht wird und man tatsächlich mehr Kalorien verbrennt. Ich fand da auch einen Vergleich sehr eindrücklich von ihr. um mir das vorzustellen, wenn man sich nämlich mal überlegt, wie es ist, durch so ein sehr dünnes Röhrchen, wie zum Beispiel ein Strohhalm, ein- und auszuatmen, ist das super anstrengend. Und das ist wohl das, was eben COPD-PatientInnen tagtäglich erleben.
Mhm.
Und dazu kommt auch noch, dass durch diese Ödeme und Entzündungen die Strukturen auch anfälliger für Bakterien sind und die PatientInnen eher mal eine Lungenentzündung bekommen, die anders als bei mir eben nicht mit 2 Tagen Antibiotika schnell behandelt werden kann.
Mhm. Wenn du jetzt gerade diese Atmung durch so eine Art Röhrchen beschreibst, dann denke ich nochmal an ein anderes sehr unangenehmes Atemproblem, nämlich das Schnarchen. Also für mich ehrlich gesagt sehr unangenehm, weil ich absolut nicht schlafen kann, wenn ich jemanden schnarchen höre. Also das geht gar nicht. Aber es soll ja auch, wird immer wieder berichtet, für die schnarchende Person selbst körperlich auch sehr anstrengend sein.
Ja, mir geht's da wie dir. Also ich kenne es auch eher aus der anderen Seite und finde das ganz, ganz schwierig, dabei zu schlafen. Ja, Schnarchen deutet ja häufig auch auf eine andere ziemlich verbreitete Krankheit hin, die wir vorhin auch schon kurz angesprochen haben, nämlich die Schlafapnoe.
Genau, also die so Aussetzer beim Schlafen ist ja auch keine Sache, die dann nur einmal auftritt, sondern ist auch eine dauerhafte Krankheit. Ne? Also das kommt immer wieder.
Ja, absolut, absolut. Und was da eben immer wieder passiert, ist, dass der Atem nachts ständig aussetzt. Die häufigste Form ist dabei die sogenannte obstruktive Schlafapnoe. Obstruktiv, weil, ganz runtergebrochen, was im Weg ist.
Hindernis.
Genau, ja. Die Atmung wird behindert, weil es zu eng im Hals ist zum Beispiel. Das betrifft vor allem Menschen mit hohem Gewicht. Erstmal erschlafft die Muskulatur im Schlaf ja sowieso. Und wenn dann auch noch diese Fettschicht von Hals und Zunge drauf drückt, ist die Atmung deutlich erschwert. Dann kommt es zu sogenannten Befreiungsschnarchern, die bis zu 90 Dezibel laut sein können. Zum Vergleich, das ist ungefähr so laut, wie es in Clubs mit Musik in der Regel ist.
Das finde ich total krass. Kann man sich gar nicht vorstellen irgendwie, ne? Also wenn man da noch nie live dabei war, das ist ja wirklich extrem laut. Das klingt alles sehr unangenehm. Und wahrscheinlich auch für die Person, die dann daneben liegt und dann ja auch aus dem Schlaf aufschreckt. Oder wahrscheinlich beide, die dann da liegen, die betroffene Person selbst, die dann plötzlich diesen Schnarcher hat und einem, ja, daneben Schlafende.
Ja, spannenderweise kommt die Krankheit auch oft raus, weil eben Partner oder Partnerin sich wünscht, dass das mal untersucht wird.
Ah ja, okay.
Man selbst merkt das nachts normalerweise gar nicht. Aber man merkt normalerweise höchstens, dass man tagsüber eben völlig unausgeschlafen und müde ist. Und trotzdem, auch wenn man das nachts nicht merkt, ist es super gefährlich für die Gesundheit.
Also vermutlich wegen der Aussetzung in der Atmung, aber auch weil der Schlaf unterbrochen ist, stelle ich mir auch vor. Da würde ich ganz gerne die Gelegenheit nutzen, einmal noch auf eine Synapsenfolge von uns hinzuweisen. Da geht es nämlich genau darum. Die heißt Schlaf, Müllabfuhr und Gedächtnisbooster. Und daran haben wir auch darüber gesprochen, wie wichtig eben guter Schlaf für super viele körperliche Funktionen ist, von Erinnerungen bilden bis zu neurodegenerativen Krankheiten wie Parkinson und Alzheimer. Und die findet ihr auch noch in der ARD-Audiothek oder unter ndr.de/synapsen.
Ja, darin wurde ja auch besprochen, dass Schlafdefizit eben was ganz Gefährliches ist.
Ja.
In dem Fall, im Fall der Schlafapnoe, springt nachts praktisch immer wieder das Alarmsystem an, der Sympathikus, den wir auch schon angesprochen haben.
Mhm.
Also Stresshormone werden ausgeschüttet, der Muskeltonus nimmt zu, also man spannt sich an. Und darüber passiert es eben, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme wie Schlaganfälle und Herzinfarkte ansteigt. Was dagegen helfen kann, ist so ein Sauerstoffgerät, so ein ziemlich großes Teil.
Was dann neben, so eine Maske, ne?
Die ja, genau, was neben dem Bett steht und was man sich als Maske dann aufsetzt. Das tragen viele Leute aber am Ende gar nicht, weil das halt so unbequem ist.
Und
im Schlaf auch einfach nervt. Ansonsten, wenn das ursprüngliche Problem am Übergewicht liegt, hilft auch abzunehmen. Aber das ist ja bekanntermaßen eben auch super schwierig für ganz viele Menschen.
Ich würde gerne noch auf ein Thema kommen, das sicherlich auch viele Menschen mit Atemtechniken verbinden, nämlich sowas wie Entspannungsübungen und Achtsamkeitsübungen und damit ja schlussendlich auch auf die Psyche. Dass die Atmung mit der Psyche zu tun hat, das ist ja allgemein bekannt, also kann Stress regulieren, entspannen, erstmal tief durchatmen in stressigen oder schwierigen Situationen, da haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Ist das aber auch wissenschaftlich belegt?
Ja, einige Aspekte haben wir davon ja schon angedeutet. Erstens scheint es ja eben so zu sein, dass auch die entsprechenden Hirnregionen, die mit Stress zu tun haben, von der Atmung beeinflusst werden. Bei Sylvain Laborde, dem Atemforscher in Köln, habe ich ja auch erster Hand spüren und sehen können, dass langsame Atmung den Puls senkt und Herzratenvariabilität steigert. Also dieses 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen.
Genau, das kennen ja auch wahrscheinlich viele Menschen von Meditation oder Yoga oder ähnlichen Achtsamkeitsübungen.
Ja, und Laborde vertritt auch die These, dass langsame Atmung bzw. die Aktivierung des Vagusnervs quasi der zentrale Wirkmechanismus von ganz vielen Entspannungstechniken ist. Also von Meditation über progressive Muskelentspannung und auch Yoga.
Das heißt, er will damit sagen, dass diese Techniken gar nicht den gewünschten Entspannungseffekt hätten, wenn man jetzt einfach nur entspannt rumliegen würde und bestimmte Abläufe im Kopf durchgehen würde zum Beispiel, aber dabei nicht langsamer atmen würde?
Ja, genau, das ist damit gemeint. Ich muss sagen, ich finde die Studienlage dazu ein bisschen unzureichend, um das jetzt so ganz klar zu sagen. Mhm. Aber es gibt Übersichtsarbeiten, die sich angeschaut haben, was mit dem Vagusnerv passiert, wenn einfach nur Yoga oder Achtsamkeitsinterventionen gemacht werden. Mhm. Und wenn man jetzt einfach nur Yoga und Achtsamkeit an sich ausübt, das bringt nicht unbedingt den Entspannungseffekt. Zumindest nicht, wenn man es auf diese Herzratenvariabilität und Vagusnervgeschichte bezieht. In den Studien wird dann aber auch teilweise gesagt, dass man die Atmung noch mehr einbeziehen sollte. Also auch in den Studien selbst. Das wurde bislang noch nicht so viel gemacht, also einfach im Studiendesign. Als wirklich gutes Studiendesign stelle ich mir persönlich dann eben sowas vor, dass man einmal guckt, okay, was bringt Yoga mit kontrolliert langsamer Atmung und was bringt Yoga ohne diese Art Atmung?
Ja, aber ehrlich gesagt, darum geht es ja auch bei so Yogakursen, ne? Also da wird doch auch immer wieder von den Anleitenden die Atmung auch während der Übung überprüft.
Ja, ich kenne das auch so aus Kursen, dass die Atmung eben immer wieder angeleitet wird. Mhm. Aber wenn man jetzt zu Hause ganz alleine, ich sag mal, Freestyle-Yoga macht, ist das ja nicht unbedingt so.
Ja, okay.
Ich kenne das zumindest von mir selber. Ich mache morgens häufiger ein paar Yoga-Übungen alleine auf meiner Matte. Und ob ich da jetzt jedes Mal so die richtige Atmung im Kopf habe, weiß ich nicht. Naja, ich habe auf jeden Fall keine so schön saubere Studie zu dem Thema gefunden. Aber ich habe eine Studie gefunden zu Meditation und langsamer Atmung. Und da war das Ergebnis, dass Meditation an sich auch ganz unabhängig von der Atmung schon ganz viele tolle Effekte haben kann auf alles Mögliche, was mit Entspannung zu tun hat. Also zum Beispiel niedrigen Blutdruck auslösen kann, der Puls wird niedriger, solche Sachen. Aber wenn man jetzt die Herzratenvariabilität beeinflussen möchte, dann braucht es diese langsame Atmung schon. Aber es braucht nicht unbedingt Meditation.
Mhm. Okay, also Meditation schon auch an sich sinnvoll für weniger Stress im Leben, aber diese Aktivierung des Vagusnervs, von der wir es immer hatten, und alles Positive, was damit so an Entspannung einhergeht, dafür brauchen wir nicht unbedingt die Meditation, sondern das kann man auch einfach üben, indem man einfach nur langsam atmet.
Ja, so habe ich das auch verstanden.
Okay.
Offenbar hat diese langsame Atmung auch Einfluss auf Schlafqualität. Dazu hat Sylvain Laborde selbst eine Studie durchgeführt. Und zwar sah die so aus: Es gab eine Gruppe an Teilnehmenden, die vorm Schlafen 15 Minuten lang diese langsame Atmung praktizieren sollte. Also diese 6 Atemzüge pro Minute, darüber haben wir ja schon gesprochen. Mhm. Und zwar 30 Tage lang. Und die Kontrollgruppe sollte an den Tagen 15 Minuten lang Social Media rumscrollen und dabei ganz normal atmen, also ohne Vorgabe. Mhm. Und rauskam, also die Langsamatmer haben subjektiv angegeben, dass sie deutlich besser geschlafen haben. Und es konnte gemessen werden, dass sie nachts eine höhere Herzratenvariabilität haben. Also einfach eine bessere Anpassungsfähigkeit des Herzens gezeigt haben, was ja wiederum die Aktivität des Vagusnervs verdeutlicht.
Ich muss aber auch da jetzt nochmal kurz die Spielverderberin sein. Weil, also mal ganz ehrlich, der Kontrollgruppe zu sagen, sie soll vorm Schlafengehen nochmal hier schön durch Social Media durchscrollen, um dann festzustellen, dass sie schlechter schlafen, das finde ich jetzt nicht so extrem überraschend.
Ja, ging mir auch so. Deswegen habe ich Dr. Laborde darauf auch angesprochen, weil Social Media ist ja jetzt an sich nicht dafür bekannt,
so entspannend zu sein.
Ja, genau, ja, genau. Dr. Laborde hat gesagt, dass es eben realistisch abbilden würde, was Menschen eben ansonsten abends mit ihrer Zeit machen. Wo ich jetzt auch nicht so widersprechen konnte, ehrlich gesagt, aus persönlicher Erfahrung. Mhm.
So gesehen.
Aber die Ergebnisse passen durchaus auch zu anderen Studien von anderen Forschenden mit einem ähnlichen Setup. Zum Beispiel wurden bei einer weiteren Studie Menschen mit Insomnie untersucht.
Mhm. Das ist auch eine Schlafstörung, ne?
Genau. Und wenn die langsam geatmet haben, haben sie besser geschlafen, als wenn sie normal schnell, also 12 Mal pro Minute in dem Fall, geatmet haben. Sie sind zum Beispiel schneller eingeschlafen, nachts seltener aufgewacht. Und damit hatten soziale Medien dann eben nichts zu tun.
Was ist denn dann darüber bekannt, wie sich die Atemtechnik auf Menschen mit psychischen Krankheiten auswirkt?
Ja, das ist eine wichtige und spannende Frage. Was bekannt ist, ist, dass Depressionen mit einer schlechteren Herzratenvariabilität einhergehen. also einer nicht so starken Funktion des Vagusnervs und weniger Entspannung.
Mhm.
Und das lässt sich durch langsame Atmung ja eben verbessern. Deswegen ist es durchaus einleuchtend, dass Atmung eigentlich helfen sollte.
Ja, ja. Finde ich auch. Also gerade so bei Angst- und Panikerkrankungen ist schnelle Atmung ja dann ab und zu auch ein Symptom, ne?
Ja, ich musste dann sofort an Hyperventilieren denken. Das passiert ja auch in Stresssituationen, bei Panikattacken zum Beispiel.
Genau, und da kann man ja auch dann rauskommen durch langsame, kontrolliertere Atmung. Und viele haben da wahrscheinlich auch das Bild vom In-die-Tüte-Atmen vor Augen noch, ne?
Ja, in der akuten Situation ist es also eigentlich unbestritten hilfreich. Aber eine interessante Frage ist ja, ob eine Atemtherapie dabei hilft, auch langfristig weniger Symptome einer Angststörung zu erleiden.
Mhm.
Und auch das sieht tatsächlich so aus. Ja, das ist zumindest das Ergebnis von so einer Meta-Analyse, die ich gefunden habe, die sich 24 Studien angeschaut hat mit fast 500 Teilnehmenden. Und da wurden dann eben Symptome von Angst und Panik deutlich weniger, wenn die Menschen eine Atemtherapie gemacht haben.
Mhm. Kannst du nochmal erklären, wie dann so eine Therapie aussieht?
Ja, das ist das sogenannte Herzratenvariabilitätsbiofeedback. Klingt kompliziert, aber exakt das hatten wir vorhin schon. Das ist nämlich genau das, was ich bei Silver Labort in Köln gemacht habe. Also, dass man langsam atmet und dabei auf einem Bildschirm sieht, was der eigene Körper gerade macht, was bei mir ja durch diesen Pulsgurt passiert ist.
Also man bekommt quasi live gefeedbackt, wie wirksam auch die Atmung gerade ist und wird dann dadurch auch beruhigt. Also das kann ja vielleicht auch schon helfen, wenn ich auf eine Uhr sehe, mein Körper ist gerade entspannt, dann entspannt mich das überhaupt auch.
Ja, richtig. Für diese Art Therapie gibt es inzwischen auch tatsächlich relativ viel Evidenz, auch was das Thema depressive Symptome angeht.
Aber dafür braucht es ja dann auch so eine Art Bildschirm, ne, auf dem du diese Parameter ablesen kannst, wie Puls oder Herzratenvariabilität. Kann man das so platt sagen, ich kaufe mir einfach eine Smartwatch? Dann bin ich gut versorgt. Also wahrscheinlich nicht, aber wäre ja herrlich.
Also wichtig zu sagen ist natürlich, wer diagnostiziert an einer Angststörung oder mindestens mittelschweren Depression leidet, sollte das natürlich nur im Rahmen einer angeleiteten Therapie machen.
Mhm.
Da würde ich jetzt auf gar keinen Fall was anderes empfehlen. Gleichzeitig gab es eine Studie von Dr. Labort selbst wieder, die ich spannend fand in dem Zusammenhang, weil der sich auch gefragt hat, wie wichtig eigentlich dieser Biofeedback-Teil ist. Also dieser Teil, wo man das auf einem Bildschirm sehen kann und das ganz toll gemessen wird. Dafür hat er in einer Studie bei einer Gruppe diese langsame Atmung mit und bei einer anderen Gruppe ohne den Biofeedback-Teil durchgeführt und hat jetzt erstmal keinen Unterschied gefunden, was den Einfluss auf die Herzratenvariabilität angeht.
Okay.
Ja, das fand ich jetzt auch erstmal für den Alltag ganz ermutigend, also dass man einfach bei Stress oder allgemein schlechten Gefühlen, sage ich mal, einfach ein paar Minuten langsam atmen kann, um den Vagusnerv zu stimulieren, Herzratenvariabilität steigt und man fühlt sich besser.
Genau, finde ich auch. Also auch wenn es dann nicht unbedingt immer mit so einer Tracking-Uhr sein muss und es auch ohne geht, finde ich interessant. Sarah, nach all dem, worüber wir jetzt bislang gesprochen haben, wofür die Atmung gut ist und was auch vielleicht schieflaufen kann, da habe ich jetzt den Impuls, doch irgendwie zu sagen, die Atmung scheint mir doch echt unterschätzt. Beziehungsweise, wir sollten eigentlich mehr Augenmerk darauf legen. Würdest du das auch sagen? Weil über vieles von dem spricht man ja so auch im Alltag gar nicht oder in so medizinischen Kontexten.
Ja, den Impuls habe ich auch. Mein Gefühl ist auch, dass mehr Aufmerksamkeit und Bewusstsein für Atmung ziemlich sinnvoll wäre. Also sowohl individuell als auch gesellschaftlich.
Mhm.
Jetzt für mich ganz persönlich individuell. Es gibt ja einfach viele Beispiele dafür, wie Atmung helfen kann, also wie bewusste Atmung helfen kann in verschiedenen Situationen. Und gesellschaftlich gesehen, weil Atmung offenbar mit viel mehr Funktionen im Körper zusammenhängt, als bisher bekannt ist. Stichwort Gehirnaktivität.
Ja.
Dazu passend gibt es, wie ich finde, sehr coole neue Forschung dazu, dass unsere Atemmuster offenbar wie ein Fingerabdruck fungieren können. Da ist im Sommer 2025 eine Studie erschienen, dass man Menschen anhand ihres Atemmusters wiedererkennen kann.
Und das heißt dann, in welchem Rhythmus sie ein- und ausatmen? Oder wir haben jetzt auch gelernt, die Menge an Luft, die wir ein- und ausatmen? Oder was ist damit gemeint? Was ist das Atemmuster?
Ja, beides. In der Studie haben 97 Menschen so ein Gerät getragen, das ihre Nasenatmung aufgezeichnet hat. Das Gerät sah so ähnlich aus wie so Sauerstoffschläuche, die man im Krankenhaus manchmal tragen muss bei Schwierigkeiten mit der Atmung.
Mhm.
Und die Teilnehmenden haben 24 Stunden lang dieses Gerät getragen. Und danach haben die Forschenden versucht, die Menschen mit ihren Atemmustern zu matchen. Also man hat quasi ein Atemmuster gesehen, ohne die Namenszuweisung. Und danach versucht zu sagen, das war diese Teilnehmerin.
Mhm.
Und das hat in der Studie erstaunlich akkurat funktioniert. Nämlich zu 96,8%.
Okay.
Und dann kam auch noch etwa die Hälfte nach einigen Tagen bis zu 2 Jahren später wieder und das ging immer noch genauso gut, dieses Matchen.
Okay, also das heißt, die haben dann nochmal die Atemmuster von den Teilnehmenden erhoben und die waren dann auch noch so ähnlich wie ein paar Monate davor?
Ja, so habe ich das auch verstanden. Also die Atemmuster waren einfach konsistent relativ ähnlich, dass das Matchen auch nach Tagen, Monaten bis zu 2 Jahren weiterhin funktioniert hat. Mhm. Außerdem hat die Vorhersage wohl auch dahingehend gepasst, dass verschiedene Eigenschaften bestimmte Atemmuster vorhergesehen haben, zum Beispiel der BMI oder Eigenschaften wie Neigung zu Anxiety, hieß es in der Studie, also Stressanfälligkeit, ebenso zu sowas wie Angaben von depressiver Neigung. Also es gab einfach verschiedene Eigenschaften, bei denen man jetzt nicht denken würde, das hat was mit der Atmung zu tun, wo die Vorhersage trotzdem ganz gut funktioniert hat, dass man ein Atemmuster gesehen hat und sagen konnte, okay, die Person wird bei dem Depressionsfragebogen eher höher gescored oder eher höhere Angaben gemacht haben als eine andere Person.
Mhm, okay.
Ja, ich bin während der Recherche auf jeden Fall auf diese Studie gestoßen und dann hat Professor Dragoon das ebenfalls nochmal erwähnt, ganz ohne, dass ich ihn danach gefragt habe und mir eben die Relevanz erklärt. Das war der Neurowissenschaftler aus Heidelberg.
Ich finde das extrem spannend. Also einmal, weil es völlig unerwartet ist, also dass man Persönlichkeitsprofile, Individuen erkennen kann an ihrem Atemrhythmus. 24 Stunden lang die Nasenatmung misst, einfach den Luftfluss in und aus der Nase und dann 2 Jahre später noch sagen kann, das war diese Person da gerade. Finde ich schon sehr erstaunlich. Also unsere Nasenatmung ist ebenso, ist es ja auch in diesem Paper beschrieben, wie ein Fingerabdruck quasi. Und dass ich darin Gewohnheiten abbilden, Handlungstendenzen, aktuelle Emotionen, das auch wieder modulieren, ist nach allem, was wir gesagt haben über den Zusammenhang zwischen Atmung und Hirnaktivität, auf keinen Fall trivial und kann vielleicht auch dann eine Grundlage sein, um wirklich zu individuellen Therapieempfehlungen über Atmungsregulation mal zu kommen.
Er meint, wenn Menschen also so unterschiedlich atmen und dann durch diese Erkenntnis auch immer klarer wird, wie sich das auch gegenseitig bedingt mit körperlichen und psychischen Eigenschaften, bei denen man das bisher nur unzureichend auf dem Schirm hatte, dann ist vielleicht auch sowas wie Atemtherapie nochmal leichter zu verschreiben oder individuell auch anzupassen?
Ja, so erkläre ich mir die Relevanz auch. Auch zu dem Stichwort, was wir ja vorhin hatten, inwieweit Atmung als Faktor in der Gesundheit vielleicht bislang vernachlässigt sein könnte. Mhm. Und das ist eben nochmal ein weiterer klarer Hinweis in die Richtung, dass Atmung ein super wichtiger Faktor für Körper und Psyche ist. Und zwar in beide Richtungen. Also, dass man große Probleme bekommen kann, wenn die Atemwege erkrankt sind, aber dass Atmung sich auch auf Psyche auswirken kann.
Alles klar, ja, sehr spannend alles. Liebe Sarah, vielen Dank für dein heutiges Plädoyer dafür, mehr Augenmerk auf die Atmung zu legen. Und ich habe jetzt noch etwas, was genau dazu auch passt. Heute gibt es nämlich in unserem Lifehack auch was zum Thema Atmen und auch gleichzeitig was extra für dich, Sarah. Es gibt ja so einige Dinge, an die man vielleicht als werdende Mutter beim ersten Kind, bei dir ist es ja das erste Kind, noch nicht so richtig denkt. Da kommen dann noch so einige Überraschungen auf dich zu, kann ich dir schon mal versprechen. Zum Beispiel, dass das Kind plötzlich was in der Nase stecken hat. Und da meine ich nicht so Popel oder einen Finger, sondern eher so was Fieses Kleines wie ein Playmobil-Teil oder auch mal so ein Steinchen.
Nee, darüber habe ich jetzt noch nicht nachgedacht, muss ich sagen.
Okay, da hast du auch noch ein bisschen Zeit. Aber dann, wenn es dann soweit ist, muss das Teil ja auch irgendwie wieder aus der Nase raus. Und da geht der Lifehack los. Dafür kann man nämlich das nicht verstopfte Nasenloch zuhalten und dann theoretisch das Kind durch den Mund einatmen und durch die Nase kräftig ausschnauben lassen. Da würde ich mal behaupten, dass das vielleicht erst so ab 5 Jahren so richtig erfolgsversprechend ist, wenn aber die Hochzeit, so würde ich mal sagen, für Sachen in die Nase stecken eigentlich schon vorbei ist. Wenn das Kind also noch jünger ist, dann kann man auch das nicht verstopfte Nasenloch zuhalten und dann wie bei der Mund-zu-Mund-Beatmung in den Mund des Kindes pusten. Dann ist nämlich die Chance groß, dass das Teil herausgeschossen kommt.
Oh, ich habe mir das gerade mal so vorgestellt, während du es beschrieben hast und es klingt plausibel.
Wichtig ist dabei natürlich, keine Finger oder eine Pinzette oder ähnliches Werkzeug benutzen, um den Gegenstand aus der Nase zu kriegen. Das kann dann natürlich fiese Verletzungen geben. Und im Zweifelsfall wisst ihr aber natürlich auch alle zum Arzt oder zur Ärztin gehen, auch wenn der Fremdkörper in der Nase zum Beispiel scharfkantig ist. Und damit sagen wir dann heute auch Tschüss für heute bei den Synapsen. Vielen Dank an dich nochmal, Sarah Emminghaus, für deine tolle Recherche heute und alles Gute für dich. Und auch mit im Synapsen-Team war heute Jürgen Kopp. Ich bin Beke Schulmann und sage auch Tschüss bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge gibt es in 2 Wochen, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und dort findet ihr auch noch jede Menge andere herrliche Podcasts, unter anderem diesen hier.
Bin ich wahnsinnig? Teilweise schon, ja. Ist das schlimm? Nein.
Glaube ich nicht.
Das ist der Wolf of Cannabis.
Ein bisschen wahnsinnig musst du halt sein als Gründer, ja. Und vor allem, wenn du in die Cannabis-Industrie gehst.
Niklas Kuperanis.
Da musst du nicht nur ein bisschen wahnsinnig sein, musst du ziemlich wahnsinnig sein.
Nick hat ein Cannabis-Startup gegründet. Er hängt mit Rappern und Schauspielern ab, aber auch mit Politikern. Denn Nick hat eine ehrgeizige Vision. Er will ein Imperium aufbauen. Ein Imperium für medizinisches Cannabis.
Hier scheint es schon so goldene Orte.
Jetzt wird's spannend.
Das Problem ist nur, die Cannabis-Industrie ist keine normale Branche. Die Konkurrenz ist hart und klare Regeln gibt es nicht.
Die wissen ganz genau, dass sie Dreck am Stecken haben und deswegen versuchen sie, ihr Geschäftsmodell durch solche Spielchen weiter am Leben zu halten.
Und über dem Erfolg schwebt immer die Frage, ist das eigentlich alles legal?
Ich sag mal, die Schlinge zieht sich zu.
Wolf of Cannabis, ein Podcast von 1Live. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.